In der aktuellen Folge erzählt ein junger Mensch davon, wie er Gewalt erlitten hat. Solltet ihr selbst Überlebende von Gewalttaten sein, findet ihr in den Shownotes Anlaufstellen, die euch helfen können. In akuten Situationen ruft jederzeit die 110 an. Wenn ihr Probleme mit diesem Thema haben solltet, sind wir euch nicht böse, falls ihr diese Folge skippen möchtet.
Es ist mal wieder soweit.
Schon wieder sind 2 Wochen
rum. Es sind schon wieder 2 Wochen rum. Markus, wie schnell vergeht denn bitte diese Zeit?
Ich weiß es nicht. Ich sehe es immer nur im Kalender, dass ich schon wieder was für den Podcast vorbereite.
Oder? Und ich kriege immer wieder von dir die Nachrichten. Lisa, mach doch mal das nochmal. Schreib doch mal bitte hier was. Und ich denke immer, Markus, ich habe doch gestern erst irgendwas geschrieben.
Ja, so schnell geht's. So schnell verfliegt die Zeit.
Markus, ich habe das Gefühl, wir haben schon lange keine Folge mehr gehabt, in der nur wir beiden gesabbelt haben.
Nee, wir haben immer viele Gäste. Und so soll es heute auch wieder sein.
Das klang jetzt so für unsere ZuhörerInnen, als würden wir hier wieder alleine sitzen, Mann.
Nein, nein, natürlich sitzen wir nicht alleine. Wir haben wieder einen Gast dabei. Hallo.
Hallo.
Das ist noch das große Mysterium. Ich freue mich ganz besonders über diesen Gast heute, denn unser Gast ist Ole. Ole, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, aber sehr gerne. Also erstmal danke, dass es jetzt doch geklappt, dass ich hier bin.
Das ist schön, ja.
Und zu meiner Person, ich bin Ole. Ich habe zeitgleich mit Lisa und Markus wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ja, zeitgleich das Studium bei der Polizei angefangen. Seit letztem Jahr bin ich dann leider rausgeflogen und ja, über die Gründe reden wir dann heute wahrscheinlich und hier gleich zusammen.
Ja.
Wir haben ja so ein paar Sachen, unter anderem, was bei dir jetzt so der Weg ist, weil es natürlich eine Sache, die uns schon mitgenommen hat und das wollten wir halt einfach mal für uns thematisieren. Ich hatte ja über Lisa davon erfahren und dann hatten wir den Anlass mal nutzen wollen vor allem.
Ich finde das nach wie vor ganz furchtbar und ich finde halt, deine Geschichte ist so sinnbildlich für das, wovor wir alle Schiss haben in der Ausbildung und das ist einfach mal ein Thema, was man ansprechen muss, was eben passieren kann und ich finde, in deinem Fall ist es irgendwie besonders tragisch, weil uns damit ja ein äußerst geeigneter Anwärter flöten gegangen ist und finde ich, ist das ein sehr großer Verlust tatsächlich für die Behörde, den wir da tragen müssen. Vor allen Dingen, wenn man das unter dem ganzen Aspekt sieht, wie das passiert ist, aber das wirst du gleich selbst erzählen, Ole. Erstmal vielleicht zu dir, wie alt bist du? Erzähl doch mal ein ganz kleines bisschen von dir.
Ganz grob einfach. Ich bin 22 Jahre alt, jetzt gerade mache ich ein Studium in der öffentlichen Verwaltung. Ja, in meiner Freizeit spiele ich Fußball, gehe zum Sport, Fitnessstudio, so eine Sache, was erzählt man sonst noch.
Es ist so, Polizei, war das so dein Ding, was du immer, oder wo du immer hingearbeitet hast, was du machen wolltest?
Wenn ich sagen würde, dass ich, seitdem ich klein bin, seitdem ich ein Kind bin, davon träume, Polizist zu werden, dann wäre das erstmal gelogen.
Ja, das stimmt, das haben wir auch so gesagt.
Aber schon seit der Oberstufe, Abitur, wenn man sich so langsam anfängt, einen Kopf zu machen, so, was möchte ich später machen, will irgendwas machen, wo man ein bisschen Action hat, wo man nicht jeden Tag dasselbe erlebt. Ja, dann kam ich auf den Gedanken Polizei und seitdem war das eigentlich schon so ein Wunsch, was ich später beruflich auch machen möchte.
Nein, aber du hast dich auch für den Weg als Kriminalpolizist bei der Berliner Polizei beworben.
Beworben habe ich mich tatsächlich als Schubo, aber hat sich dann im ersten Semester sogar noch geändert. Also mein Wunsch dann, ich habe ein bisschen genauer darüber nachgedacht. Wir hatten ja Praktikas ja im ersten Semester noch, dann auch so ein Wechselpraktikum und da hat mir dann einfach das Aufgabenfeld der Kripo dann doch besser gefallen. Dann habe ich innerhalb des ersten Semesters direkt gewechselt und ja.
Schon im ersten? Hast du gerade diesen Stichtag da abgewartet?
Nö. Das war mir eigentlich gerade Zeit. Das war mir schon, eigentlich bei der Bewerbung habe ich schon so überlegt, so Schupo oder Kripo. Dann wurde es irgendwie doch Schupo, war dann einfach so. Mhm. Also ich hatte die ganze Zeit eigentlich im Kopf, so ein Wechsel wäre vielleicht ganz cool und dann habe ich einfach schnell entschieden, aus dem Bauch heraus.
Ja, super. Ja, wir haben ja ganz oft halt auch viele dabei, wo wir jetzt bei den, also bei uns jetzt im Jahrgang, dass wir auch Kripos dabei hatten, wo sehr viele auch zur Schupo wollten. Deswegen ist es aber bei dir jetzt halt genau andersrum.
Ja, genau.
Gewesen. Deswegen ist ja auch mal.
Ja, nach wie vor wollen ganz viele Kripos zur Schupo immer noch bei uns. Also es geht jetzt gerade nicht mehr. Das geht erst nach Beendigung des Studiums jetzt nur noch mit einem Tauschpartner.
Genau, aber wir haben ja bis Stichtag Ende 2. Semester die Möglichkeit, eins direkt zu tauschen aus der jeweils anderen Fachabteilung.
Ja, weil dann die Studiengänge sich halt trennen.
Genau.
Und da haben wir uns dann kennengelernt. Es war so diese Kennenlernphase im 3. Semester von uns allen. Wir waren, wie gesagt, davor nicht in gemeinsamen Klassen. Und du warst am Anfang da und dann warst du auf einmal weg. Und dann hieß es erst so, ja, der ist krank. Und dann warst du aber ganz, ganz lange krank. Und immer, wenn man so gefragt hat, hey, ja, was ist denn mit Ole? Dann habe ich da mal nachgefragt. Und dann kam ein gemeinsamer Freund von uns und meinte, naja, du kannst ihn ja mal selber fragen. Der freut sich.
Um dieses Thema jetzt mal zu eröffnen, magst du deine Geschichte einfach mal erzählen, was da irgendwo vorgefallen ist? Damit wir unsere ZuhörerInnen auch mal einweihen können in das Ganze, warum oder welche Beweggründe da jetzt thematisch sind.
Ja, sehr gerne. Also, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich hoffe, ich vergesse jetzt hier keine Einzelheiten. Aber es war erstmal im ersten Semester beim Nachstudiumstart haben wir auch so eine kleine Kennenlernrunde wollten wir machen und haben einen Ort gesucht dafür. Das war dann der Treptower Park an einem Freitagabend, Samstagabend, ich weiß es nicht, es war der 3. Juli 22. Dann haben wir uns dort getroffen und es ging dann auch bis in die Nacht hinein, weil, also wir kannten uns alle nicht, aber wir hatten halt jetzt die nächsten Jahre, haben wir halt verbringen miteinander, deshalb muss man sich ja kennenlernen. In diesem Park waren wir natürlich nicht die Einzigen. Neben uns waren zwei Zweiergruppen. Wir haben dann im Laufe des Abends beobachtet, dass sie sich halt angefangen haben, gegenseitig zu schlagen, zu treten und sowas. Dann ist einer aus meiner damaligen Klasse ist dann mit mir dahin gegangen, um diesen Streit zu schlichten, weil eine Person von denen lag auch schon auf dem Boden, hat geblutet aus der Nase, war im Gesicht komplett blutverschmiert auch und dann sind wir dazwischen gegangen. Das hat auch alles geklappt, aber gab es keine Schwierigkeiten oder sonst was. Die zwei Leute sind dann weggerannt, der Verletzte und sein Kumpel, sein Freund, die waren noch da und wir haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Und in der Zeit, wo wir da kurz mit denen gequatscht haben und gefragt haben, ob wir wie Krankenwagen holen sollen oder sonst was, kamen diese zwei Leute, die weggerannt sind, wieder, aber nicht zu zweit, sondern in einer Gruppe von 10, 12 Mann. Dann ging es relativ schnell und diese Leute, die da zurückgerannt kamen, sind dann auch auf alle raufgerannt, die da irgendwie in der Nähe standen. Das Letzte, was ich weiß, war dann, dass 6 Leute um mich rumstanden und ich von jeder Richtung eigentlich da mal einen Schlag, da einen Tritt bekommen habe, bis ich auf dem Boden lag und dann bewusstlos wurde. Ja, das war so die Geschichte dahinter.
Ja, da muss man erstmal mal schlucken. Da fehlen dann absolut auch die Worte irgendwo zu. Ich frage mich immer nur, warum. Also es ist ja so krass, wie schnell so eine Situation irgendwo so eskalieren kann. Vor allem, weil du ja jetzt gar nicht damit gerechnet hast. So und
ja, was ich an der Stelle vielleicht mal kurz reinschießen muss, dass du ja im Prinzip für die Grundwerte unseres Jobs oder den Job, den wir jetzt gerade erlernen, eingestanden bist. Du hast gesagt, so, da brauchen Leute Hilfe, da schreite ich ein. Und dann eskaliert diese Situation und das war natürlich eben nicht im Dienst und du warst kein fertiger Polizist, sondern du warst als Privatperson, wurdest du in so eine Situation eingebunden oder ist dir das passiert und es hat eine massive Eskalationsstufe irgendwie erreicht. Also du hast erzählt, dann warst du bewusstlos und was war das Nächste, was dann passiert ist? Also woran erinnerst du dich?
Aufgewacht bin ich, als dann der Krankenwagen da war eigentlich und Rettungsdienst an mir rumgerüttelt haben. Also die fragen dann, wie geht's dir, ob ich ansprechbar bin, ob ich weiß, wie ich heiße, wie alt ich bin und so Sachen. Wusste ich alles.
Das ist gut. Aber ist dir denn keiner von den Leuten aus deiner Klasse, was war da los? Wo waren die?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Aber eine war dabei, eine ist auch geblieben, die ist dann auch mit mir noch ins Krankenhaus gefahren und hat die komplette Nacht auch dort verbracht und gewartet, bis es von mir irgendwas Neues gibt. Die war noch dabei, aber der Rest weiß ich gar nicht genau. Also ich kann auch nicht sagen, ob die selber was abbekommen haben oder nicht. Deshalb will ich da jetzt irgendwie auch nicht urteilen drüber. Also keine Ahnung.
Dann bist du im Krankenhaus gewesen. Was ist dann passiert? Was waren die Folgen dieser Aktion?
Im Krankenhaus, da wurde ich so grob behandelt. Ich hatte eine Platzwunde am Auge, die wurde genäht und mein Auge war halt angeschwollen. Deshalb konnte ich nicht gucken, weil es war dick und war erstmal nichts großartig Schlimmes dabei, würde ich behaupten. Also hatte ich nicht das Gefühl. Hatte halt so ein bisschen Kopfschmerzen, so was man danach halt so hat. Aber ich wurde auch am Tag danach entlassen direkt, durfte nach Hause fahren, weil abgewartet werden musste, bis mein Auge abgeschwollen ist, bis man dann die Untersuchungen und so machen konnte. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was da irgendwie jetzt, was es für Auswirkungen hat. Und da war ich zu Hause und ich bin auch am Montag dann direkt wieder auch zur Uni gegangen. Mir ging es nicht so schlecht erstmal. Irgendwann später, als es dann abgeschwollen war, mein Auge, da ging es dann los mit den Untersuchungen. Ja, dann waren die Ergebnisse nicht ganz so schön. Weiß nicht,
soll ich? Ich weiß gar nicht, was man sagen soll. Das ist alles nur Scheiße.
Es ist ja auch vor allem so, du gehst ja noch so aus dem Krankenhaus recht unwissend ja erstmal wieder raus und dass es irgendwie sich zum einen irgendwie erledigt hat und der große Schock kam ja dann am Ende noch im Nachhinein, Tage später, wo du es dann ja nicht mal irgendwie abhaken konntest, das Ganze. Also es ist jetzt ein ewig langer Prozess auch gewesen.
Wo war denn die Polizei, als das passiert ist? Wurde die gerufen?
Ja, die Polizei wurde danach gerufen. Die habe ich vor Ort nicht mehr gesehen, mitbekommen, weiß ich nicht. Den ersten Kontakt mit der Polizei hatte ich aber auch, als ich noch im Krankenhaus lag, mit der Kripo, die mich dann auch dazu befragt hat und mir mein Handy zurückgebracht hat, unter anderem.
Ja, haben sie dich noch ausgeraubt?
Ja, meine Tasche war weg mit Portemonnaie und was weiß ich alles. Ja, und die haben mich dann ausgefragt, ob ich irgendwie mich an was erinnern kann, haben Uhren genommen, Fingerabdrücke von mir, von dem, was auf dem Handy war, also für den Abgleich.
Wie war so... wenn du es erzählen magst, der weitere Weg von dort, wo du dann nachher gemerkt hast, okay, es ist alles nicht mehr beim Alten. Es ist eigentlich, ich brauche gar nicht fragen, bis wann, aber wie ging es einfach weiter? Das war dein ganzes Umfeld, hat sich ja einfach mal komplett dann umgekrempelt.
Ja, das war wie gesagt aus dem Krankenhaus raus, habe ich nichts gemerkt, aber schon die Woche darauf in der Uni war hier die Freundin, die auch mit dabei war. Sie kam irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich denn denke, ob das irgendwelche Auswirkungen haben könnte auf Polizei. Ich habe mir bis dahin eigentlich gar keinen Kopf drüber gemacht. Auch als ich dann erfahren habe, dass die Sehstärke nicht mehr zurückkommt und dass sie weg ist, war immer noch so, ja, dann hat es erst angefangen, in meinem Kopf irgendwie zu so nachzudenken, so von wegen, ja, stimmt, es gibt ja hier strenge Anforderungen eigentlich, wollen mit den Augen, mit dem Gucken. Ja, das könnte zu Schwierigkeiten führen. Weiß ich nicht, mit der Zeit habe ich das irgendwie vergessen. Ich war immer noch in der Uni die ganze Zeit da, Prüfungen mitgeschrieben. Ein halbes Jahr ist, glaube ich, dann auch vergangen, ehe ich dann das erste Mal was gehört habe, von wegen, ja, wir müssten mal gucken. Wurde dann, glaube ich, zu einer ärztlichen Untersuchung nochmal eingeladen.
Vom Polizeiarzt.
Ja, genau. Mhm. Und dieses ganze halbe Jahr war das irgendwie so, ja, es ist passiert, aber kam nichts weiter. Deshalb war das irgendwie in meinem Kopf irgendwie so weggeschoben. So, okay, passiert, aber nicht weiter drüber nachgedacht. Und wie gesagt, dann mit dieser Einladung zur Untersuchung ging es dann erst los, dass es irgendwie von der Polizei auch wahrgenommen wurde und sich dann damit beschäftigt wurde, dass ich dann diese folgenden Schäden habe.
Wie hat sich das denn genau ausgewirkt? Weil du jetzt eben meintest, du hast Sehverlust jetzt miterlitten prozentual, aber wie hat sich, sag ich mal, so im Verlauf vom Ereignistag, sag ich mal, bis zu den Auswirkungen, sich das auf deinen Körper oder deinen Alltag überhaupt ausgewirkt?
Direkt nach der Tat im Gesicht hatte ich hatte mehrere Brüche in der Augenhöhle, hatte Nasen, was das war, was die Probleme macht, ist am Auge. Und ich glaube, ich habe 20% Sehstärke auf dem rechten Auge jetzt gerade. Das Problem ist aber nicht diese Sehstärke, weil alles, was irgendwie, was schlechter an Sehstärke ist, kann man ja ausgleichen durch Brillen, Kontaktlinse, Lasern, was weiß ich. Das Problem ist, dass ich eine Narbe genau auf der Netzhaut habe. Dadurch, dass die Täter, man vermutet, dass es Schlagringe waren, also das ging irgendwas spitzer, ein spitzer Gegenstand ging tief in mein Auge rein und dadurch habe ich eine Narbe genau auf der Netzhaut und diese Netzhaut ist da, kann nicht weggemacht werden und sorgt dafür, dass ja diese Schwäche, diese Sehschwäche nicht ausgeglichen werden kann durch eben eine Brille oder Kontaktlinsen. Damit habe ich immer noch 20% Sehstärke und mit dem jetzigen Stand der Medizin wird sich da auch nichts dran ändern, wurde mir so gesagt.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also es gibt wirklich auch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form operativ oder was auch immer zu behandeln?
Nee, ich war bei ganz vielen Ärzten, bei Spezialisten und hatte eine OP, habe ich noch gemacht, eine zusätzliche OP, wo es von vornherein aber hieß, man kann es versuchen, keine Garantie, aber wenn man halt nicht sieht auf dem einen Auge, nimmt man sowas mit oder versucht es zumindest irgendwie auszugleichen. Aber die war leider erfolglos und ansonsten kann man nichts machen, leider.
Ja, es wird sprachlos einfach auch.
Scheiß Thema. Dann warst du beim Polizei Arzt und da wurde das dann auf einmal zu einem sehr realen Problem. Oder hast du das noch irgendwie versucht positiv zu sehen, wegzuschieben? Hast du irgendwie gesagt, nein, Mann, das wird schon wieder und es muss doch irgendeinen Weg geben? Oder wurde es sehr schnell sehr real?
Dazu, weil man, um gleich nochmal zu sagen, wie kam das überhaupt mit dem Polizei? Weil du hast jetzt gesagt, es kam halt irgendwann das Schreiben. Hast du da irgendwann mal eine Meldung gemacht an irgendwen?
Na, während der Tat oder nach der Tat hat man halt so ein Aktenzeichen bekommen. Ja, okay. Und dann, ich denke mal, dass die Polizei dadurch verständigt wurde, von wegen, hier ist bei Ihnen angestellt, vielleicht sollte man das, also ich habe nichts, keine Meldung gemacht, aber sie wussten davon auf jeden Fall Bescheid. Und zum Thema, wie ich darauf reagiert habe, also du kennst mich ja, wie gesagt, ich bin ein positiver Mensch.
Ja, bist du.
Und ich habe eigentlich seit dem ersten Tag danach, das war jetzt nie irgendwie in meinem Kopf irgendein Problem von wegen, ach Mann, was ist mir passiert, ist so blöd, ich kann so nicht weiterleben oder was weiß ich. Ich würde behaupten, dass ich das eigentlich ganz gut verkraftet habe, gut weggesteckt habe. Und auch beim Polizeiarzt, ich habe dann Post bekommen, dass ich mal mich da blicken lassen soll. Also natürlich war es nett formuliert. und ich war auch nicht nur einmal da. Bei der ersten Untersuchung habe ich ihr das so erklärt, wie es jetzt so ist, was ich so sehe, was meine Augenärzte bis dahin gesagt haben. Zu der ersten Einladung zum Polizeiarzt wusste ich noch nicht, dass diese Folgen für immer sind und habe ihr erzählt, ja, statt jetzt habe ich 20% Sehstärke. Da hieß es noch, okay, das ist ja eigentlich gar kein Problem, dann warten wir einfach noch ab und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Dann habe ich tatsächlich den Tag danach in der Uni den Anruf bekommen von der Ärztin wieder. Da hieß es dann, ja, ich habe ihre Unterlagen angeguckt vom Augenarzt. Es ist ganz wichtig, dass sie nochmal kommen. Und dann musste ich, innerhalb einer Woche bin ich da wieder hingefahren und dann hieß es nicht mehr von wegen, wir warten ab und gucken mal, sondern ja, hier in den Unterlagen kann man entnehmen, das wird nicht mehr. sie sind untauglich. So vom einen auf den anderen Tag hieß es dann untauglich. Das war das erste Mal, wo ich dann wirklich so im Kopf war, so Mist.
Bei Mist, ey, bei mir, ich wäre so ausgetickt.
Ja, das ist, wir hatten das in einer der ersten Folgen mal, dieses ganze Prozedere eigentlich, was so dahin geführt hat, was du alles machen musst, bevor du halt diese Tauglichkeitserklärung des Polizeiarztes überhaupt irgendwann erhältst. Und du, bei dir ist das jetzt genau das Gegenteil. Und ich muss doch sagen, also dass ey, du das so Dingen, locker hast.
Ist, das ist ja wirklich so diese Riesenangst die ganze Zeit. Ja. Ne? Und jetzt ist es auch so, egal was ich mache an Sport oder ich hatte auch im zweiten Semester so eine blöde Sprunggelenksverletzung. Ich habe immer sofort Angst, klar, ey, ich schneide mir den Finger und denke mir, dienstuntauglich, ist ja wohl klar. Ich kriege jetzt gleich die schlimmste Blutvergiftung. Ja. Ist ein bisschen Hypochonder schon. Ja, seitdem ich bei der Polizei bin, ist hier wirklich, also, ne, weil man irgendwie bei jeder Kleinigkeit denkt, scheiße, ich muss noch ein bisschen aushalten. Ich möchte diese BAL-Beamte auf Lebzeit, diesen Status möchte ich gerne haben. Und das ist auch noch, also nach der Ausbildung nochmal 3 Jahre, dann kriegen wir den.
Ja, aber es betrifft ja selbst sämtliche Urlaubsplan, das jetzt nicht so die beste Idee wäre, jetzt irgendwo Extremsport.
Genau, ich würde jetzt nochmal gerne Apnoe tauchen. Ich mache jetzt mal, ich probiere mal die 50 Meter.
Spring jetzt mal vom Berg runter, so mit so einem Gleitanzug.
Oder es, ja, wirklich. Alles, was man macht, steht irgendwie darunter. Pass auf. Es ist einfach ein Riesenthema, finde ich. Ein Riesenthema, was sehr viel Druck macht und ja auch genauso diese Aufforderung vom Polizeiarzt. Wir haben das auch schon im Studiengang jetzt mitbekommen. Manche mussten da auch schon hin, weil sie länger krank waren oder weil dann tatsächlich eine Sportverletzung irgendwo war. Ey, der muss zum Polarzt. Was? Ne? Und das ist so dieses, diese große, mein Horror.
Es war halt so diese große Sorge, bis du jetzt halt diese Tauglichkeit halt erlangt hast. Und es kann eine Kleinigkeit sein, die das Ganze halt schnell wieder zunichte machen kann. Also jetzt nicht in deinem Fall eine Kleinigkeit, aber
das ist eine Kleinigkeit.
Ich meine jetzt in jedem Fall, also es kann immer was sein. Also ich meine, wie schnell gehst du einfach mal kurz irgendwo hin? Und
ja, das ist halt die große Angst, die uns alle irgendwie begleitet die ganze Zeit. Dienstuntauglichkeit.
Ja, ist jetzt nicht halt nur so eine Angelegenheit vom Studium. Ich sag mal, bis du diesen Status ja irgendwo halt auch erreicht hast. Also es wird ja nie weg sein, diese große Angst, so irgendwann sag mal, im Laufe deiner ganzen Dienstkarriere immer als untauglich.
Oder? Und es kann immer, wie du schon gerade gesagt hast, es kann immer was passieren. Und dann, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Gast, weil es geht schon wieder nur um uns, Markus.
Ich höre euch wirklich super gerne zu.
Und dann hör doch auf, so charmant immer zu sein. Die Leute hören schon genug von uns, alle 2 Wochen. So. Und dann ist ja die Frage noch, an diesem Abend, wo ihr im Park wart, ihr wart zivil da, ganz offensichtlich, ihr habt euch da kennengelernt, das war ein Get-Together als Klasse. Also habt ihr euch geoutet als Polizistinnen oder war das irgendwie, seid ihr als Zivilleute da reingegangen?
Wir haben uns auf jeden Fall nicht als Polizisten geoutet. Das hört man ja auch oder lernt man ja auch schon in den ersten Wochen bei der Polizei, dass man das eben nicht machen sollte, weil eben einige Leute vielleicht nicht so gut zu sprechen sind auf die Polizei. Dementsprechend sollte man das auf gar keinen Fall sagen.
Ich habe ja am Anfang gesagt, du stehst da oder bist für die Grundwerte unseres Berufs eingetreten, eingestanden. Egal, es ist Zivilcourage gewesen, was du da gemacht hast. Ne? Also es ist nicht nur PolizistInnen sind dazu verpflichtet einzuschreiten, wenn irgendwo Menschen Gewalt erfahren oder was auch immer, sondern du hast einfach versucht, jemandem zu helfen. Und ich finde, das ist eine ganz krasse, ja, nicht Leistung, aber das ist ein ganz krasser Wert, für den du da eingestanden hast. Und das ist sehr, sehr mutig gewesen. Und die Konsequenz daraus ist umso beschissener, dass das dann eben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und dann gehen wir jetzt mal weiter in der Geschichte. Dann hieß es auf einmal Dienstuntauglichkeit. Dann hast du gerade schon gesagt, okay, dann dachtest du dir ja super, jetzt Schock und dann?
Das hat sich halt alles gezogen. Mhm. Hat alles lange gedauert, auch nachdem ich dann erfahren habe, dass ich untauglich bin. Auch danach ist nochmal sehr viel Zeit vergangen. Aber das ist dann so eine Situation, damit ist irgendwie dann ein bisschen schwer umzugehen, von wegen, ja, gehe ich jetzt weiterhin zur Uni, weil es alles so ein bisschen unklar ist. Du, es heißt zwar untauglich, aber du weißt ja nicht, besteht eine Möglichkeit, kann ich das Studium eventuell beenden und werde dann nicht im Vollzugsdienst eingesetzt, sondern werde irgendwie, keine Ahnung, woanders beschäftigt oder muss ich wirklich gehen oder es gibt ja oder würde bestimmt viele Möglichkeiten geben. Zu dem Zeitpunkt ist es halt ein bisschen schwer, damit umzugehen, weil du hast auch gleichzeitig weniger Motivation, dich jeden Tag da wieder in die Uni zu setzen, dir die Vorlesung anzuhören, wenn du weißt, bringt mir dann sowieso nichts. Ich muss dann sowieso gehen.
Eh komplett raus.
Ja, genau. Ja. Das ist so im Kopf ein bisschen schwer. Zieh dich halt so ein bisschen runter. Aber dadurch, dass ich nicht wusste, ob es jetzt so ist oder nicht, bin ich auch erstmal weiterhin zur Uni immer gegangen noch. Hab auch dann 2. Semester, was haben wir da für Prüfungen geschrieben.
Alles. Strafrecht, Ole. Strafprozessordnung. Ja.
Also gerade die großen Sachen, dass das du, war das dass du sagst, hey, ja, das schreibe ich trotzdem noch einfach mit.
Das war das Baby-Horrorsemester. Jetzt sind die Eltern dran. Jetzt ist das gut.
Ja, so eine Sachen, das war, ja, da war sehr schwer irgendwie mit der Motivation zu vereinbaren. Man hat irgendwie, oder ich wollte in dem Moment noch nicht so sagen, ja, ich bin raus, weil ich hatte, ein bisschen Hoffnung hatte ich, wenn ich ehrlich bin,
klar,
dass es irgendwie doch noch eine Möglichkeit gibt, weil es mir endgültig gesagt wurde, dass ich dann raus bin. Das war dann im dritten Semester, als wir uns dann schon kannten. Ich glaube, war ich die ersten Wochen noch da. Und dann war ich ganz doll krank.
Mhm. Weiß noch.
Ich muss aber auch sagen, ich finde halt auch ganz stark von dir halt, dass du trotz allem, was halt in dem Zyklus halt vorgefallen ist, du halt immer noch gesagt hast, hey, das ist trotzdem noch so mein Job. Wenn ich nicht mal mehr im Außendienst sein kann, dann möchte ich trotzdem noch irgendwo anders gerne Verwendung finden oder dass man mich trotzdem noch irgendwo einsetzt. Also, dass du der Behörde an sich trotzdem noch so treu geblieben bist, weil du ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie wusstest, bin ich jetzt raus, bin ich nicht raus. Das war die ganze Zeit so ein fragwürdiger Status gewesen. Aber wie hat sich das jetzt von da, sag ich mal, noch entwickelt?
Das ist halt passiert und dann war irgendwie in meinem Kopf, das macht Sinn, was man hier oder was man werden will, Polizist zu werden, um eben bei so Sachen später, wenn es irgendwie anderen Leuten passiert oder es gar nicht mehr passiert am besten, aber dass man dann dafür was machen kann, dagegen kämpft, dass es anderen Leuten nicht so geht, wie es dir geschehen ist. Das hat mich irgendwie auch motiviert, dann weiter bei der Polizei zu bleiben eigentlich und deshalb war dann die Enttäuschung wieder größer, als es dann hieß, nee, klappt nicht im Vollzugsdienst. War dann ein bisschen blöd, aber eigentlich war die Motivation dadurch nochmal größer bei der Polizei, eigentlich was zu machen, was zu erreichen.
Ey, Entschuldigung, aber wenn ich dann Leute höre, die sagen, ich mach das bei der Polizei, weil ich gerne Beamte sein möchte, da juckt es mich überall. Das sage ich jetzt mal, wie es ist.
Wir waren ja also sehr schnell auf einem Nenner, dass wir es halt irgendwo, gerade weil es ja so diese Planungsphase vom Podcast halt auch irgendwo war, dass wir dieses Thema halt irgendwo ansprechen wollten, weil, also ich muss das mal für mich sagen, du hast so großen Mut bewiesen halt so in deiner privaten Situation, jetzt nicht einfach nicht dafür, nicht zu rühmen, ja, ich mache jetzt das Studium bei der Polizei oder irgendwas. Du hast privat dafür eingestanden, jetzt trotzdem da irgendwo direkt, ich meine, das war im April haben wir angefangen, 2-3 Monate nach Studienbeginn, halt direkt zu sagen, da passiert irgendwas und hast jetzt solche Konsequenzen damit gehabt und gerade auch, was ich auch so beachtlich finde, dass du diese Geschichte jetzt erzählst, weil es ist halt natürlich ein sehr großes Schicksal, was dich mitgenommen hat und da jetzt an die Öffentlichkeit zu treten und dir einfach zu sagen, wie es dir damit geht, was so Sorgen und Ängste waren, wie der ganze Weg da ist, finde ich großen Respekt auf jeden Fall.
Es war ganz kurz nach Beginn bei der Polizei. Ich weiß ja nicht, ob es an dem Studium bei der Polizei liegt, aber es kam mir so vor zumindest, dass diese paar Wochen schon was mit einem gemacht hat, so wie man, die Art, wie man so denkt, wie man Sachen wahrnimmt und sowas. Und in dem Moment, wenn du so jetzt was siehst, dann, ich habe mich da verpflichtet gefühlt, was zu machen. Klingt zwar blöd, aber ich würde es jetzt auch wieder machen, wenn ich das sehen würde und die Situation sich nochmal abspielt. Ich würde es genauso nochmal machen, weil ich es einfach nicht mit meinem Gewissen auch nicht vereinbaren könnte, dass ich zusehe, wie es anderen da so ergeht und nichts mache, um denen zu helfen.
Das hatten wir mal in den ersten Folgen gesagt, wie sich das Selbstbild verändert oder wie sich auch so der Umgang oder welche Position man eigentlich bezieht, so, wenn man den Beruf halt da angetreten ist, wie sich alles so drumherum verändert. Deswegen
trotzdem glaube ich, ja, ich sehe das alles genauso wie ihr beide. Ich gehe da voll mit. Das hat bei uns allen schnell etwas ausgelöst, aber ich glaube, das ist wirklich eine Extremsituation gewesen und das ist einfach ein Charakterzug von dir und der wird ja eigentlich, wird
was
das
die wenigsten
nur
getan hätten.
So. Ich glaube einfach, dass das, was eh schon in dir drin ist, dann nochmal durch die Ausbildung und durch die Entscheidung, ich werde Polizist und auch mit der Identifikation des Berufes einfach nur noch mehr gepusht wird. Und ich finde, das kann man auch mal nochmal so ganz klar sagen.
Ja, deswegen, dass ich das so schnell nicht mal entwickelt habe. Du hast gesagt, du hast nicht mal von Anfang an halt diesen Berufswunsch gehabt, jetzt zur Polizei zu gehen, sondern einfach irgendwann, dass du trotzdem mit sämtlichen Werten einfach gesagt hast, ich gehe jetzt einfach dazwischen und stehe jetzt halt vollkommen dafür ein.
Also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, Problem ist ja erstmal die Sache, mache ich das, wenn ich fertig bin mit Ausbildung und Studium, wenn ich jetzt erstmal einen ganzen Umgang mit einem Gegenüber irgendwie besitze? Oder gehe ich da jetzt nach 3 Monaten Studiezeit irgendwo dazwischen? Gehe ich dazwischen, wenn ich im Einsatz bin? Oder sind ja die ganzen Konstellationen,
na, wenn wir im Einsatz gewesen wären, dann wäre klar gewesen, dass wir dazwischen gehen müssen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis.
Ja, natürlich.
Das ist auch
nochmal,
wenn du FEMs an dir, also FEMs an dir hast.
Aber das meinte ich ja. Ihr saß da einfach nur, ohne irgendwas Böses zu denken, saß da, habt selber gefeiert und da ist halt was passiert. Und
ja, aber da machst du dir in dem Moment machst du dir auch keine Gedanken darüber, was sein könnte, was wäre, wenn. Also das ist halt, du siehst es und dann reagierst du. Da denkst du halt so wenig nach wie möglich irgendwie.
Ja. Im besten Fall. Naja, beziehungsweise turns out, weil jetzt, naja, ist einfach doof. Okay, jetzt kommen wir mal zurück, wie das alles dann weitergelaufen ist. Dann hast du diese Diagnose gekriegt und du hast dann aber gesagt, ich bleib jetzt noch hier. Und dann ist das immer mehr gesackt anscheinend bei dir, dass diese Diagnose, ich bin jetzt dienstuntauglich, ich kann daran jetzt nichts mehr rütteln. Was ist dann passiert, Ole?
Ich habe ja gesagt, dass ich noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass es vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit geben würde. Also währenddessen lief da im Hintergrund schon so viel, was dann dafür gesorgt hat, dass ich eben wusste, okay, ich kann diesen Studiengang, den werde ich auf jeden Fall nicht mehr weitermachen. So eine Frage der Zeit eigentlich, bis der halt vorbei ist. Und ich werde rausgeschmissen. So, es war der Stand Anfang drittes Semester ungefähr. Da war dann die Motivation, war dann vorbei. Also da habe ich dann auch gesagt, gut, ich bin jetzt, keine Ahnung, noch ein paar Monate hier, weil das alles seine Zeit braucht, ehe die Kündigung fertig ist und so. Aber die Zeit tue ich mir nicht an. Nachdem es mir klar war, okay, 100% geht es hier für dich nicht weiter, dann war es dann auch bei mir im Kopf, war das dann abgehakt und hab mir Gedanken gemacht, was will ich stattdessen machen, was ja auch schwer ist. Du bist glücklich, dass du eigentlich was gefunden hast, was du machen willst. Und dann geht es alles von vorn wieder los. Das war so eigentlich das Schlimmste dran. Ich habe es in der Schule schon gehasst. Immer diese Fragen, wenn deine Familie dich fragt, was willst du denn später machen? Und keine Ahnung, frag mich nicht.
Ich weiß es doch.
Und dann ging das alles wieder von vorne los. Ja, das war schwer. Aber alles seine Zeit gedauert. Und nachdem ich es aber wusste, ging es relativ schnell bei mir im Kopf. Dann lasse ich das jetzt sein. Hier den Rest spare ich mir.
Genau, ich muss mal fragen, weil viele sind ja auch für das Studium jetzt extra noch nach Berlin gekommen. Hattest du das Problem auch, dass du extra jetzt dafür noch nach Berlin gezogen bist?
Nee, zum Glück nicht. Okay. Ich bin hier geboren und aufgewachsen.
Es hatten ja manche auch so, wenn das nochmal so ein Thema ist, gehst du irgendwie oder nicht, dann musst du halt noch wieder komplett die Stadt, also du hast ja wenigstens auch noch Familie oder irgendwas hier, die dich dann auch noch privat dazu noch unterstützen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Also auch zum Glück. Ja, meine Familie hat mich ganz, ganz viel in dieser Sache da unterstützt. Auch was danach noch passiert ist, hätte ich alleine, glaube ich, weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte. Da wäre ich, glaube ich, verloren gewesen. Also da bin ich auch sehr dankbar für, dass man da oder dass ich hier noch so viel Unterstützung hatte, auf jeden Fall.
Wieder heulen, ne? Mich bewegen.
Nein, warum denn?
Weiß ich nicht, weil ich das voll, ist egal, weil ich das voll bewegend finde einfach, weil ich das immer noch richtig schlimm finde, dass du einfach, dass du nicht mehr bei uns bist und dass der Behörde wirklich so jemand wie du, ja, verloren gegangen ist. Ganz einfach. Ich verstehe das schon, es gibt einfach eben Gesetze, diese Beamtengesetze, die diese Tauglichkeit da eben festsetzen. Aber wenn das ein paar Jahre später passiert wäre und du schon Beamter auf Lebzeit gewesen wärst, hätte man dich dann in den Innendienst, in die Sachbearbeitung gesetzt oder was auch immer. Also ja, es gab einfach keinen beschisseneren Zeitpunkt als diesen, der da halt passiert ist.
Nachdem ich erfahren habe, dass es nicht weitergeht im Studiengang, habe ich auch mit meiner Mama auch schon versucht. Wir haben rumtelefoniert, beim Personalrat angerufen, irgendwie gefragt, gibt es da Möglichkeiten, das Studium weiterzumachen und dann halt später irgendwie woanders hin versetzt zu werden. Mit der Frauenvertretung habe ich geredet, aber es hat alles nicht so wirklich geklappt. Dann kamen so mehrere Sachen, wo ich vermute, dass es so der Auslöser war, dass mein Name nochmal so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Zum einen warst du das. Also ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber...
Ich bin zu einem Vorgesetzten und habe gesagt, sagen Sie mal, hier Ole, ne? Und er hat ja die Augen verdreht und sagt nur so, woher wissen Sie das denn schon wieder? Und ich habe gesagt, na, das ist in meiner Klasse. Und dann habe ich da mal gefragt, was da Phase war. Ja, ich glaube, so wurde das losgetreten, der Schneeball. Und es wurde zu einer Lawine dann.
Ja, es ist ja wie auch im Laufe des Podcasts halt jetzt mit sämtlichen Diskussionen, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen halt dieses Thema gerne irgendwo behandeln. Da war das ja zu dem Zeitpunkt gar nicht erstmal so klar, wie das weitergeht, weil es liegt ja nur auch Monate irgendwo so in der Vergangenheit. Wie du schon auch mal privat zu mir gemeint hattest, ja, dass man dankbar ist, allein durch diese Gespräche, die man dazu geführt hat, dass es gerade in Bezug auf dich nochmal irgendwas ausgelöst hat.
Ja, und dann erzähl mal. Also jetzt, dein Name ist häufiger gefallen dann wieder.
Du hast deinen ersten Schritt auf jeden Fall gemacht und dann wurde mir von unserem Semesterbetreuer auch noch empfohlen, eventuell da was mit einem Anwalt zu machen oder mir einen Anwalt zu nehmen, dass der da vielleicht mal guckt, ob es doch noch eine Möglichkeit gibt, mich in der Behörde zu lassen. Das alles hat dann nicht geklappt, aber das hat auch nochmal so ein bisschen Wind gemacht bei den höheren Positionen, sage ich mal. Und dann wurde ich auch eingeladen zu dem Gespräch, wo ich dann gefragt wurde, wie es mir denn so geht mit der Situation, ob ich dann Hilfe brauche. Ich brauchte keine Hilfe, aber ich hab trotzdem mit ihm geredet, es war auch nett. Also er war auch sehr nett. Und dann ging das über ihn auch nochmal, dass er mir erzählt hat, sie hat jemand vorgeschlagen, dass sie in einem Podcast mitmachen. Und er hat keinen Namen gesagt. Und in meinem Kopf hat er gerattert und so ein Podcast, Polizei. Und dann wusste ich, okay, gut.
Ey, weil da muss man zu sagen, wir hatten das mal, Markus, das war, als wir das Fahrsicherheitstraining hatten. Wann ist das gewesen? September war das, ne?
Nee, du warst ja vor mir. Ende, irgendwann August, im August, September.
August, ich weiß ganz genau, was noch an dem Wochenende da war. August, ich weiß ganz genau. Und wir hatten mit niemandem, also du und ich, Markus, wir hatten mit niemandem über dieses Podcast-Projekt gesprochen, weil das noch gar nicht spruchfest war und hast du nicht gesehen. Und dann kriege ich eine Nachricht von Ole so aus dem Nichts und ich so, was ist denn jetzt los? Eine Sprachnachricht und wirklich der erste Satz war, Lisa, ey, wann willst du mir eigentlich erzählen, dass du einen Podcast machst? Und ich so, oh scheiße, gar nicht jetzt hier. Da habe ich auch nur gedacht, ja, okay. Und dann haben wir telefoniert und dann kam das raus, dass dieser Sozialarbeiter war. Das war's, ja. Der dir das erzählt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, oder wir würden dich gerne als Gast haben. Und da war noch gar keine Folge in Planung, richtig.
Da war nichts in Planung, aber du meintest gerade, es gab dann weiter, du hast ja mal verschiedene Anlaufstellen gehabt. Wie ist es dann, sag ich mal, jetzt zu einem Ende gekommen mit der ganzen Situation, wie du jetzt in Bezug mit der Polizei verblieben bist?
Ja, das Ganze.
Verblieben. Seid ihr auseinandergegangen?
Also was sich ergeben hat für eine Situation war, es ist ja schon mal das Gute, dass dieses Gespräch ja erstmal wieder aufgekommen ist.
Ja.
So, und genau, was ist aus diesem Gesprächskontext, was sich entwickelt hat, hervorgegangen.
Das hat dann irgendwie nochmal so die Möglichkeit, dass mir angeboten wurde. Wie sage ich denn das? Das ist schwer zu erklären. Ich habe zwei Möglichkeiten bekommen. Zum einen, ich werde rausgeworfen und hör auf. Das war schon mal besser, weil davor hatte ich ja nur diese eine Möglichkeit, dass ich dann raus bin und ich suche mir was anderes und mache was anderes.
Und was ist jetzt?
Und dann kam aber noch eine Möglichkeit, kam noch dazu. Und zwar war das, dass ich den Studiengang wechseln kann zur öffentlichen Verwaltung. Und zwar war das dann sehr, sehr kurzfristig alles. Die Möglichkeiten wurden mir dann im September aufgezählt und im Oktober, 1. Oktober beginnt ja schon das neue Semester. Dann hatte ich halt die Möglichkeit, fristlos eigentlich diesen Studiengang zu wechseln. Zwar fange ich von neu an und erstes Semester wieder, aber es wurde mir dann möglich gemacht, ohne dass ich irgendwelche Bewerbungsverfahren machen musste oder sonst was oder mich kümmern musste. Ich musste nichts machen. Ich wurde gefragt, hast du Lust? Und ich musste nur ja sagen und dann wurde sich darum gekümmert.
Oh Gott.
Und dann wurde ich immer halt von ein paar Tagen wurde ich dann umgemeldet in den neuen Studiengang und seit Oktober bin ich im Studium der öffentlichen Verwaltung.
Du bist der Erste, oder? Der das in der Polizei Berlin macht, oder?
Direkt bei der Polizei, ja.
Okay, geil, oder? Kann man jetzt geil sagen?
Ja, doch, kann man.
Ja, okay, macht dir Spaß.
Damit wurde mir die Entscheidung abgenommen. Und okay, dafür bin ich sehr dankbar.
Selbst kümmern musst.
Nein, aber ich finde schön, dass nochmal irgendeine Option geschaffen wurde.
Ja, voll. Und du bleibst bei uns, das finde ich viel wichtiger. Du bist immer noch Teil von uns und du bist immer noch bei uns. Und du bist ja sogar noch an der HWR,
Ich bin auch an der HWR. Sitze ein paar Räume weiter, hab euch noch nie gesehen seitdem, aber ich bin auch da.
Doch, wir sind uns einmal an der Ampel, an dieser blöden Baustellenampel sind wir uns einmal entgegengekommen. Und ansonsten bist du, kannst ja ehrlich sagen, was heißt ehrlich sagen? Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Dein Berufswunsch wurde dann war ein anderer, als du eingestiegen bist und ist jetzt eben das geworden. Manchmal verändern sich Dinge. Kannst du denn von dir aus sagen, ja, das war jetzt nicht mein erster Weg und das war nicht mein erster Gedanke, aber ich kann mich damit anfreunden, was gerade passiert? Oder trauerst du dem noch ein bisschen nach, was quasi nicht mehr für dich möglich gewesen ist oder war?
Am Anfang, ich habe mich sehr schwer getan, eigentlich dann doch bei der Entscheidung in öffentlicher Verwaltung, weil das eigentlich so ein Bürojob war, so das, was ich nie machen wollte. Niemals wollte ich später den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und mich nicht bewegen. Das war so wirklich, das war meine persönliche Hölle. Deshalb habe ich mich da sehr schwer getan mit der Entscheidung. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen und auch wenn man mal so überlegt, was dann auch, also gerade in die Zukunft gedacht, dass es eine super Möglichkeit ist, dieser Studiengang und auch dann, was man später daraus machen kann, bei der Polizei, wo es auch in der Verwaltung tausende Möglichkeiten noch gibt. Deshalb wurde die Entscheidung mit der Zeit, wurde mir dann klar, ja, ich habe das richtig gemacht. Also zu dem, was mir da zur Auswahl gestanden hat, habe ich mich auf jeden Fall richtig entschieden. Und ich bereue es nicht. Ist jetzt ein Semester, ist jetzt vorbei. Jetzt auch gerade meine Prüfungen durch.
Und wie war's?
Oh, no. Mal sehen. Ja, aber ich bereue es nicht. Und ich bin wirklich, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis da mal ein bisschen Hilfe kam. Aber ich bin jetzt dankbar dafür, dass es so geklappt hat, wie es geschehen ist.
Das ist erstmal schön. Mhm. Wir freuen uns. Also ernsthaft, ich freue mich wirklich. Gibt es da noch irgendwelche Ermittlungen zu dem Sachverhalt oder sowas? Oder ist das jetzt alles geschlossen? Ist das wirklich eine Situation, die an sich geschlossen ist, die da passiert ist im Treptower Park? Jetzt mal völlig unabhängig von deiner Dienstuntauglichkeit oder deinem Werdegang.
Die ist abgeschlossen. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ich das oder ob ich hier alles so erzählen darf, sollte. Aber das Letzte, was da war, also es wurden mehrere Personen, es gab mehrere Verdächtige in diesem Fall über die Zeit, Eine war zum Beispiel die Person, die mein Handy dabei hatte, habe ich ja erzählt, es war weg, wurde dann aber wiedergefunden. Die Person war natürlich auch verdächtigt, aber ja, sie hat gesagt, dass sie nicht dabei war. Sie hat mein Handy gefunden, es lag da irgendwo rum, hat es mitgenommen und war dann mit dieser Aussage auch raus wieder aus dem Verfahren.
Ernsthaft, ja?
Ja, aber später wurde noch ein zweiter Name mir genannt. Und die Ermittlungen hingen quasi davon ab, ob ich jemanden wiedererkennen kann. Also ich habe eine Lichtbildmappe vorgelegt bekommen, also mehrere Gesichter. Und dann musste ich halt zuordnen, ob ich jemanden schon mal gesehen habe. Ja, so ein Jahr später, nachdem ich danach auch bewusstlos war, ist so, weiß ich nicht, da ist mein Gedächtnis nicht mehr ganz so fit gewesen und ich habe keinen erkannt. Und mit dieser Aussage, dass ich leider keinen erkannt habe, wurde dann dieses Verfahren auch zugemacht und kam leider nichts Sinnvolles bei raus. Also es wurde keiner irgendwie, kein Name, keiner festgenommen oder was weiß
ja,
ich.
Ja, aber das meinst du ja halt, du warst ja selber eigentlich gar nicht anwesend mehr in dem Moment, also da jetzt noch großartig. Und du meinst auch, dass halt sehr, sehr viele Leute ja, zumindest was du so wahrgenommen hast, irgendwie um dich herum waren. Also da jetzt in dem Eifer des Gefechts, da jetzt genau um die Zeit natürlich dann ja auch noch jemanden zu erkennen. Also nach einem Jahr dann auch noch wieder. Also sind halt so richtig, richtig viele Faktoren, die da ja irgendwie auch nochmal zusammen, also leider irgendwo auch zusammengespielt haben.
Das hast du schön zusammengefasst, Markus Lanz. Am besten hat mir das leider zum Schluss gefallen.
Ja, aber es ist ja, ja.
Ja. War leider.
Leider. Nein, Ole, pass auf. Ich bin einfach sehr froh, dass du nach wie vor bei uns bist. Und vor allen Dingen bin ich richtig froh, dass dir nicht noch Schlimmeres passiert ist an dem Abend. Weil ansonsten wäre uns ein richtig guter Typ flöten gegangen. Nicht nur, also so generell. Und das muss man ja vielleicht auch mal einfach sagen. Das hätte noch schlimmer kommen können, weil anscheinend waren die Personen, die dir das angetan haben, sehr gewaltbereite Menschen. Und du hast anscheinend in diesem ganzen Unglück noch sehr viel Glück gehabt. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Du bist nach wie vor unter uns und das ist sehr, sehr gut. Und das finde ich am allerwichtigsten. Du bist gesund. Also dir geht's gut, hast du selbst gesagt. Bitte korrigiere mich, wenn es anders ist.
Mir geht's super.
Weißt du was, dann jetzt ist es so und ich bewundere das sehr an dir, dass du so positiv bleibst und dass du deinen Weg einfach weitermachst. Und ich glaube, wenn du genau so bleibst, wie du bist, dann wird dir nur Gutes passieren. Auch innerhalb dieser Behörde noch, auf deinem Weg. Und dann, was soll schiefgehen? Das hast du geschafft, dann schaffst du alles andere auch noch. Glaube ich wirklich. Soll so sein. Also, ja, ist so.
Das ist süß.
Sie kann ja auch nicht, wenn sie will.
Nein, ich hatte ja zwischendurch schon mal gesagt, dass ich großen Respekt davor habe, was du getan hast, wofür du eingestanden bist und auch jetzt halt diesen Mut hast, mit uns darüber nochmal zu sprechen. Also hab wirklich größten Respekt über deine jetzige Lebenseinstellung, wie du einfach über das Ganze oder welche Weitsicht du einfach über das gesamte Thema hast und welche Meinung du im Nachhinein dafür vertrittst. Also es ist unglaublich stark einfach.
Danke. Aber es bringt ja auch nichts. Also wenn man jetzt da hinterher trauert oder was weiß ich, wenn ich jetzt mein ganzes Leben dadurch schlechte Laune habe oder sowas, bringt mir nichts, bringt den Menschen um mich rum nichts. Und deshalb ist das auch nicht so der Fall.
Ja, aber es ist trotzdem auch eine Einstellungssache.
Ja, natürlich. Das kann man ja nicht so pauschalisieren, dass es nach jedem Opfer, nach so einer Tat einfach so einen Weg verfolgt oder so einen Weg durchmacht wie du. Da ist ja jeder absolut individuell.
Musst du nicht drüber sprechen oder kannst auch flunkern. Bist du seitdem in psychologischer Behandlung? Hast du das Gefühl, das Trauma hat dich irgendwie traumatisiert, was da passiert ist? Oder wenn du so abends durch die Straßen gehst, hast du ungute Gefühle?
Null, gar nicht. Also ich habe keine Schwelle,
so gut.
Keine komischen Gefühle. Ich bin in keiner Behandlung. Was ich aber auch irgendwie nicht schlecht reden will, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil sogar. Das haben mir auch viele empfohlen. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich irgendwie das gebraucht hätte. Aber ich habe mit mir selber einfach abgemacht, dass ich, mir geht's gut. Mir ging es wirklich, ich hatte keine Probleme damit. Und deshalb habe ich die Möglichkeiten, unter anderem, die ich auch von der Polizei bekommen habe. Da waren sie wirklich auch ganz am Anfang dabei, wenn Hilfe ist, soll ich mich melden. Hätte ich bekommen, habe ich nicht wahrgenommen, weil ich nicht brauchte. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlimm, wenn man sowas braucht, ganz im Gegenteil, das ist sogar forderlich.
Markus.
Lisa.
Mich nimmt das heute alles ganz doll mit.
Ja, das hatte ich ja zwischendurch schon die ganze Zeit. Also das ist wirklich bei dem Thema, bleiben selbst uns die Worte aus. So. Nein, es ist halt wirklich, es ist eine krasse Geschichte. Ja. Also da kann man einfach nur hoffen, dass dir das nie wieder passiert. Ja, dass dir das nie wieder passiert und einfach jedem, auch da draußen. Also es ist einfach eine schlimme Geschichte, die dir widerfahren ist.
Ole, wir haben es jetzt 20 Mal gesagt, aber wir sagen es dir nochmal, alles Gute für deinen weiteren Weg. Das klingt auch so, als würden wir uns nicht sehen. Ole, ich habe deine Telefonnummer, du willst mich ja gar nicht mehr los. Verdammt nochmal. Und wir haben auch ein paar gemeinsame Freunde, also das schließt sich gar nicht aus, dass wir uns nochmal wiedersehen. Aber wir wünschen dir hier im Rahmen dieses Podcasts alles Liebe, alles Gute und dass du so bleibst, wie du bist. Wenn du mal quatschen willst, dann kommst du zu uns. Dann kommst du hier hin, setzt dich vors Mikro, spätestens beim Weihnachtsspecial, was wir jetzt ankündigen. Im ersten Quartal des Jahres kündigen wir unser Weihnachtsspecial an. Nee, oder da kommst du auf einen alkoholfreien Glühwein natürlich vorbei.
Ja, natürlich.
Dann stoßen wir ja an, gucken auf das Jahr zurück und dann sind wir ganz doll gespannt, was du aus deinem Studienjahr dann erzählst und wir erzählen dann ein bisschen, was wir Spannendes aus in unserer Behörde, was ist die gleiche Behörde, Ole, wir teilen doch die Behörde immer noch. Ich glaube, wir werden uns nicht nur privat wiedersehen, sondern mit Sicherheit auch noch im Berufsleben, weil wie gesagt, du bist ja bei uns, was sehr schön ist. Ja, Markus, willst du die abschließenden Worte finden für heute?
Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe gerade nochmal, während ihr erzählt habt, so Informationen oder Anlaufstellen würde ich euch gerne noch in die Shownotes packen, falls da irgendwo jemand den Bedarf hat, auch behördenintern halt jemanden zu sprechen, falls sowas passiert ist und sonst. Also ich habe großen Respekt vor dir einfach und kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke.
Na, kein Problem. Danke, dass ich hier sein durfte und auch, ja, hoffentlich hilft es vielleicht Leuten da draußen, die sowas ähnliches auch erlebt haben, wenn die das hier hören oder was auch immer. Vielleicht hilft es irgendjemanden und ja, dann danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum ersten Mal irgendwie in so ein Mikrofon gequatscht, aber man kann sich dran gewöhnen, glaube ich.
Ole, immer wieder gerne.
Vielen Dank, dass du da warst und wir sagen auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.